Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
In Susanne Thiemanns Leben mit Diabetes ist vieles eher ungewöhnlich gelaufen. Sie hat Typ-1-Diabetes, hat die Diagnose aber erst mit 38 Jahren erhalten. Sie ist in der Selbsthilfe aktiv, aber ein breites Publikum kennt sie eher als Bloggerin Diagranny. Sie ist sehr technikaffin und hat von 2019 bis 2022 geloopt, also ein Do-it-yourself-AID-System genutzt, eine Form der Diabetestherapie, die vor allem von jungen Menschen genutzt wird. Heute nutzt sie aber ein kommerzielles AID-System. Wie sie ihre Diabetesdiagnose erlebt hat, worauf man bei der Auswahl einer diabetologischen Schwerpunktpraxis achten sollte und warum ihr das Thema Diabetes und Pflege besonders am Herz liegt, darüber spricht Susanne Thiemann mit der niedergelassenen Diabetologin Dr. Dorothea Reichert. Die beiden nutzen ihre Mittagspause für das Gespräch und einen aktiven Spaziergang. Und wo laufen Sie, während Sie die neue Podcast-Folge hören?
Guten Tag, liebe Frau Thiemann. Ich freue mich, dass Sie Ihre Mittagspause mit mir verbringen möchten. Und ich habe gehört, Sie sind ja unterwegs, Sie sind verreist. Oder habe ich das missverstanden in meinen Vorinformationen?
Nein, das stimmt. Ich freue mich auch sehr, dass wir beide jetzt quasi unsere Mittagspause miteinander verbringen. Ich bin zurzeit in Hessen. Eigentlich wohne ich in Münster-Westfalen, aber ich bin zurzeit eben hier und habe es aber gut getroffen, kann hier wunderbar spazieren gehen.
Sehr gut. Also ich bin im Moment zu Hause. Das ist auf dem Land. Die Praxis habe ich eigentlich in Landau, aber ich mache einmal in der Woche Homeoffice, um alle Bürokratie zu bewältigen. Aber ich kann auch relativ gut mit Patienten von dort aus Videosprechstunde machen und das ist in Luhstadt. Das ist in der Gemüseanbauregion der Südpfalz und von da laufe ich jetzt durch die Felder. Das ist so mein täglicher Weg, wenn ich mich bewegen möchte.
Es ist eine sehr schöne Gegend, wo Sie wohnen.
Ja, wir haben auch viel Wein. Also. Ja. Da könnten wir jetzt vom Thema abschweifen. Ich habe gehört, im Vorfeld, Sie sind an einem Typ-1-Diabetes erkrankt. Nicht ganz so früh im Leben. Ja. Wie war das für Sie?
Das stimmt. Also es hat mich tatsächlich erst mitten im Leben ereilt. Ich war damals 38 Jahre alt. Und die Diagnose war eine Zufallsdiagnose. Ich habe mich wochenlang sehr krank gefühlt, aber es ist trotz Hausarztbesuch nicht erkannt worden. Und ans Licht gekommen ist das beim Routineeingriff, der stationär im Krankenhaus war.
Ja, und der wurde dann nicht durchgeführt, gehe ich mal davon aus.
Nein, erstmal nicht. Also ich bin dann auf die innere Abteilung des hiesigen Krankenhauses verlegt worden. Dort ist mir auch direkt gesagt worden, so mit Diabetes kennen wir uns gar nicht so aus, aber mit Ihrem Zustand schon. Da muss erstmal Insulin her. Und ich bin dann auch direkt auf Insulin logischerweise eingestellt worden.
Na, wenigstens das haben die dann ja richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie war das für Sie? Schulung, solche Dinge gab es dann in dem Krankenhaus gar nicht, wenn die ja gesagt haben, sie kennen sich mit Diabetes nicht aus?
Richtig. Also das zum einen. Das Gute war, ich habe damals in meinem Bekanntenkreis zwei Menschen gehabt, die beide mit Typ 1 Diabetes leben. Also als diese Eröffnung vom Arzt kam, habe ich gesagt, wir können das jetzt ein bisschen abkürzen. Ich habe so einen ungefähren Eindruck, was auf mich zukommt. Und zu der Schulung, da war das so, ich habe damals noch meine Mutter gepflegt. Ja. Und es war im Sommer 2000 und da war das ja noch nicht so üblich, ambulante Schulungen zu bekommen. Und ich hatte aber das große Glück, dann doch, weil Münster auch Universitätsstadt ist, da an der Klinik dann ambulant nur für mich quasi eine Schulung zu bekommen.
Also eine Einzelschulung, keine
Einzelschulung. Eine Einzelschulung, genau.
Und die relativ schnell nach Diagnosestellung oder hatten Sie erst Zeit?
Nein, eigentlich unmittelbar. Also es sind da keine 10 Tage vergangen.
Gut. Das ist auf der einen Seite gut. Hatten Sie denn irgendwann auch mal so ein Gruppenschulungserlebnis oder sowas dann in einer richtig strukturierten Gruppenschulung? Weil wir halten das ja von ärztlicher Seite immer für wichtig für die Menschen.
Ja, tatsächlich war das dann so, dass eben nachdem diese für mich ja lebenswichtige Ersteinstellung passiert ist, habe ich dann eine Diabetespraxis in Münster gefunden, die da gerade in so einer Pilotphase auch war mit ambulanten Schulungen. Was ich aber vorher ja auch nicht wusste, sonst wäre ich da ja direkt hingegangen. Ja, und da bin ich dann direkt dann auch noch in eine mehrwöchige Schulung, die immer so abends, das ließ sich auch gut vereinbaren, immer 2 Stunden, mehrmals die Woche. Und ja, da habe ich im Grunde genommen mein Handwerkszeug bekommen für die weitere Therapie.
Und da haben Sie sich auch aufgehoben und abgeholt gefühlt?
Auf jeden Fall.
Weil ich denke, das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehe ich langfristig mit meinem Diabetes um? Ich halte das für ungemein wichtig, dass man da in dem allerersten Jahr wirklich eine kompetente Betreuung und auch kompetente Gesprächspartner hat. Ja? Deshalb habe ich so nachgefragt, wie das bei Ihnen war. Nein, dann lief das ja schon mal ziemlich gut ab. Ja?
Genau, und aus dieser Gruppenschulung ist dann eigentlich auch eine kleine Gruppe entstanden, die sich dann auch danach weiter getroffen hat.
Das ist sehr schön.
Ja.
Haben Sie da heute noch Kontakt zu?
Eigentlich nur noch zu einer Frau aus der Gruppe. Das ist aber dem geschuldet, dass die anderen auch verzogen sind. Also das hat beruflich, ne, wir waren ja damals alle so Mitte, Ende 30. Wir waren auch zufälligerweise alle im gleichen Alter. Und da haben sich dann schon noch andere Lebensmodelle ergeben. Und so haben wir uns dann auch teilweise aus den Augen verloren.
Ja, aber schön, dass Sie noch mit einer Person wenigstens Kontakt haben. Sie selber haben da ja auch eine Berufung letztendlich rausgemacht und sind heute sehr aktiv in der Selbsthilfe, was ich persönlich unglaublich schätze, weil ich bin auch durch die Selbsthilfe zu dem Berufsbild gekommen, so wie ich das heute lebe, weil ich sehr früh als junge Assistenzärztin eingebunden wurde in die Selbsthilfe und deshalb schon seit vielen Jahren ja jetzt auch wissenschaftliche Beirätin vom Landesverband Rheinland-Pfalz bin. Und da habe ich natürlich aufmerksam gelesen, dass Sie in NRW auch Funktionen ausüben.
Ja, also passiv war das tatsächlich so, dass ich nach der Diagnose direkt, es war noch im Sommer 2000, habe ich mich so ein bisschen erkundigt. Das hieß damals ja noch Diabetikerbund NRW. Da bin ich Mitglied geworden, zwar nicht aktiv, aber eben halt, ich habe es wichtig gefunden, da Mitglied zu werden, weil ich schon gesehen habe, das ist so die Lobby, die Menschen mit Diabetes vertreten. Und das war mir dann wichtig. Und ja, später ist dann im Grunde genommen dadurch, dass ich irgendwann angefangen habe, online eine Webseite ins Leben zu rufen und mich auch in den sozialen Medien da engagiert habe, habe ich immer mehr Menschen kennengelernt. Und man hat sich da also auch sehr gut vernetzt. Und da hat also so Selbsthilfe nochmal einen völlig anderen Stellenwert, also einen viel höheren Stellenwert auch für mich bekommen.
Ja, das finde ich ganz toll. Wie gesagt, für mich hat das schon immer einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Die haben mich in diesen Beruf und in diese Praxis so quasi gedrängt, wo ich heute sehr gerne bin. Und deshalb ist für mich Selbsthilfe was auch wirklich für die Patienten ein unschätzbares Gut darstellt und leider oft nicht genug wahrgenommen wird von vielen Menschen mit Diabetes. Was für eine Therapie haben Sie denn dann gemacht?
Ja, gestartet bin ich mit der intensivierten Insulintherapie. Hatte schon das große Glück, mit dem modernen Insulin starten zu dürfen.
Ja.
Und was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also das war aber wirklich dann auch, dass ich immer Glück hatte, direkt auch da behandelt worden zu sein, wo Ärztinnen und Ärzte so auf einem richtig guten Stand waren.
Ne, ja,
so.
Ich habe Freunde in Münster, aber da wollen wir jetzt ja keine Werbung machen. Aber Münster hat schon ein paar sehr gute Diabetes-Schwerpunktpraxis. Zumindest eine ist mir höchstpersönlich gut bekannt.
Ja. Ja, ich würd mir das eigentlich wünschen, dass das, was ich in Münster vorfinde, also wirklich Menschen flächendeckend auch vorfinden könnten. Ne? Also, weil ich halte wirklich eine gute Behandlung für alle Menschen mit Diabetes, auch unabhängig vom Diabetestyp, ne, für absolut wichtig.
Ja, denke ich auch. Sie haben dann gesagt, Sie haben am Anfang eine intensivierte Insulintherapie gemacht mit modernen Insulinen.
Ja.
Und wie ging das dann weiter?
Ja, also so richtig... Richtig gut funktioniert hat das eigentlich von Anfang an nicht. Erst war es so, weil ich noch Restinsulinproduktion hatte, so diese Auf und Ab und gucken, dass das irgendwie funktioniert. Und als das Restinsulin immer weniger wurde, das war bei mir ziemlich schnell der Fall, hat es auch nicht funktioniert. Ich musste ständig Korrektur spritzen und hatte von meiner damaligen Diabetologin eigentlich immer schon so einen Wink gekriegt, wie das denn so mit einer Insulinpumpe wäre. Kannte auch aus der Gruppe, die ich eben genannt habe, schon drei Frauen, die eine Pumpe trugen. Da habe ich ihm gesagt, nee, also so ein Teil am Körper, nee, also lieber nicht. Und bin dann aber doch nach knapp 2 Jahren, nach der Diagnose, bin ich dann doch auf meine erste Insulinpumpe umgestiegen und habe das nie bereut.
Haben Sie die noch? Das ist ja heute ein Ausstellungsstück.
Leider nein.
Das ist schade. Ich kenne diese Pumpen auch noch sehr gut. Ich habe 97 in der Schwerpunktpraxis angefangen und seitdem betreue ich eben auch Insulinpumpen. Und die alten waren schon teilweise sehr robust, muss man sagen.
Ja, und auch im Vergleich zu heute auch total klobig, ne?
Ja, also, das, je nach Modell kriegt man heute auch noch klobige.
Da haben Sie allerdings recht. Aber so das Erfreuliche ist ja wirklich, wie vielfältig auch der Markt geworden ist, dass also auch die unterschiedlichsten Bedürfnisse heute abgedeckt werden können. Ob Sie mit Schlauch oder ohne Schlauch eine Pumpe nutzen möchten. Also das sind ja wirklich Sachen, die auch richtig, richtig gut gelaufen sind.
Ja, ich habe dann gehört, Sie haben auch geloopt. Das heißt, erstmal haben Sie einen Sensor relativ früh dann wahrscheinlich auch bekommen.
Ja.
Was hat das für Sie bedeutet, dieser Sensor?
Also das war für mich wirklich so ein Schritt in eine völlig neue Welt. Weil Sie haben ja, wenn Sie blutig messen, ich sage immer, das ist ja so, als wenn Sie ein Foto machen und wenn Sie einen Sensor tragen, das ist, als wenn so ein Film abläuft. Ne? Sie haben ja dann über den Tag die Werte alle 5 Minuten.
Ja.
Und mit dem Messen war das sowieso teilweise so. Ich war dann auch zwischendurch mal so ein bisschen schlurig, ne, dass ich wirklich nur zu den Mahlzeiten und abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, gemessen habe.
Ja, das war schon sehr zuverlässig. Das würde ich mir von manch einem wünschen.
Ja, aber wie gesagt, aber überhaupt kein Vergleich. Und vor allen Dingen so diese Aha-Effekte, die Sie dann bekommen. Was so manche Nahrungsmittel so mit dem Gewebezucker machen, ne?
Ja.
Das war dann schon mal doch. Und da sind wir so dann auch sehr schnell beim Thema Ernährung.
Ja.
Weil da habe ich auch festgestellt, dass sich auch Nahrungsmittel in den letzten Jahrzehnten echt verändert haben.
Ja, und ich muss Ihnen auch recht geben, ich habe als junge enthusiastische Ärztin immer gesagt, als Typ-1-Diabetiker darf man grundsätzlich alles essen. Das hat mir der Sensor so ein bisschen gelehrt, dass das nicht immer geht. Ne? Dass man da manchmal sehr vorsichtig und sehr schlau sein muss, wenn man alles essen möchte.
Ja, also man muss da wirklich eine gute Strategie haben oder beziehungsweise dann auch bestimmte Sachen nochmal neu überdenken. Ich meine, klar, dass man das nicht, also wenn ich in Urlaub fahre, und das ist meistens so der Mittelmeerraum und ich liebe einfach so das Essen, was ist da, also das mediterrane Essen. Und da ist ja auch nicht alles nur blutzuckerfreundlich, die Hauptgerichte vielleicht noch, aber wenn es dann auch so teilweise an Nachspeisen geht,
ja.
Aber das gönne ich mir dann auch, weil ich sage, es ist Urlaub.
Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Könnten Sie sich so einfach mal als Statement einen Sensor wieder vorstellen, Therapie ohne Sensor
Nein.
zu machen?
Nein, absolut
Also sehen
nicht.
Sie das mit mir so, dass es eigentlich gar nicht nachzuvollziehen ist, warum es immer noch Typ 1er gibt, die nicht mit Sensor versorgt werden?
Also speziell für Typ 1, ich kann es mir kaum vorstellen. Also und da sehe ich auch noch den Unterschied. Also beim Sensor kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, so zum Menschen, der mit Typ 1 lebt, Mensch, warum hast denn du keine Insulinpumpe? Weil das ist wirklich eine Geschichte, wenn eine Therapie super gut funktioniert, warum soll ich daran was ändern? Aber beim Sensor sehe ich das nicht. Ne?
Ich merke schon, wir sind nicht nur ein Alter, wir haben auch in manchen Dingen sehr ähnliche Anschauungen. Aber genauso geht das nämlich bei mir mit meinen Fragen weiter. Wie sind Sie zum Lupen gekommen? Denn da bin ich auch immer ganz gespannt und interessiert dran gewesen. Das habe ich so gelesen in Ihrem Podcast oder in Ihren Auftritten, dass Sie auch lupen oder gelupt haben. Das würde mich mal brennend interessieren, weil das ist ja eher was, oder ganz oft waren es ja die Jungen, die das gemacht haben.
Ja, also mit dem Loop, das hat mich so interessiert, weil ich hatte durch einen Pumpenwechsel ein Pumpenmodell, mit dem das möglich war. Also es geht ja dann auch, also ich rede jetzt von diesem Do-it-yourself-Loop. Und ich habe aber tatsächlich diese Pumpe, die ich da getragen habe, erstmal ein Jahr getragen. Also mit den Möglichkeiten, die diese Pumpe on board hatte, also kein Loop. Und dann so durch die Community und eben halt das Material, was so dann auch, es gibt da auch Online-Gruppen oder es gibt dann auch teilweise Gruppen, die treffen sich dann auch richtig im echten Leben, habe ich mich da so mal richtig mit auseinandergesetzt. Und dann gibt es da so Schritt-für-Schritt-Anleitungen und es gibt ja keine fertige Anwendung, mit der Sie das machen können. Sie müssen sich das ja selber erarbeiten und Sie müssen sich ja diese App für das Handy müssen Sie sich auch selber bauen. Und dadurch, dass das aber so eine Schritt-für-Schritt-Sache ist, Sie fangen an und im Grunde genommen ist das ein Prozess von knapp 4 Monaten, bis Sie überhaupt mal an diesen, jetzt kann ich lupen kommen, weil das eins baut auf den anderen auf und Sie müssen auch verstehen können, was da passiert. Sonst kriegen Sie das nicht, da müssen Sie auch Aufgaben erfüllen.
Ich habe da einen ungeheuren Respekt vor, weil ich habe das mehrfach begleitet mit der entsprechend geforderten Distanz von uns Medizinern, aber doch wohl mit sehr großem Interesse und immer mit der Bereitschaft, meinen Patienten so gut zu unterstützen, wie es eben geht. Ja?
Ja.
Von daher habe ich da ganz, ganz großen Respekt vor. Wie lange haben Sie das gemacht oder machen Sie das noch mit einem selbstgebauten Loop?
Ich habe es tatsächlich 3 Jahre habe ich von 2019 bis 2022 ziemlich genau auf den Tag genau 3 Jahre geloopt. Und dann hatte ich letztes Jahr im Frühjahr die Gelegenheit, ich bin ja in der Blogger-Szene unterwegs und dann kriegt man schon mal das ein oder andere Angebot, Sachen auszutesten. Und da habe ich dann das Angebot gehabt, eben ein kommerzielles AID-System zu testen.
Wie sind jetzt Ihre Erfahrungen?
Die sind so gut, dass also meine damalige Pumpe, mit der ich Do-it-yourself geloopt habe, die fiel aus der Garantie. Und ich habe also eine sehr entspannte Krankenkasse. Und da habe ich mit denen abgeklärt, ob das denn nach den 4 Jahren, ob ich mir dann eine andere Pumpe verordnen lassen könnte. Und da haben die gesagt, das interessiert uns nicht, wenn ihr Diabetologe meint, das wäre die Therapie der Wahl, dann bringen Sie mal ein Rezept, dann genehmigen wir das auch. Und dann bin ich im Sommer letzten Jahres, im August letzten Jahres, also ist jetzt auch ein Jahr her, bin ich dann endgültig auf das AID-System umgestiegen. Und ich würde es nie wieder hergeben.
Sehr schön, weil, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe so das Gefühl, wir haben so ähnliche Erfahrungen, wahrscheinlich auch durch die ähnliche Altersgruppe. Und ich muss auch sagen, also ich finde die Loop-Systeme, die es jetzt inzwischen eben als industrielle Loop-Systeme gibt, die zugelassen sind, wirklich zum großen Teil ganz hervorragend, ja. Und sehe auch hervorragende Ergebnisse. Nichtsdestotrotz sehe ich auch, dass die Patienten Unterstützung brauchen in ihrem Selbstmanagement. Und Sie haben es vorhin angesprochen, die Ernährung bleibt ein ganz großer Part. Wie erleben Sie das für sich jetzt heute? Wie läuft das da mit Ihnen, mit Essen und Loop?
Auf jeden Fall bleibt die Ernährung ein wichtigster Bestandteil. So, aber ich merke so Sachen. Fangen wir mal ganz praktisch an. Ich esse ein Müsli und das wische ich mir selber und dann sind da natürlich auch, weil ich die Makrosinen drin. Früher habe ich dann immer gedacht, und dann guckst du gleich mal, was passiert. Und das gucke ich zwar immer noch, dass ich da einen Blick drauf habe, aber so kleinere kleinere
Sünden.
Kleinere Verschätzt-Geschichten. Ja. Also wenn ich so eben die Kohlenhydrate in meinem Müsli falsch eingeschätzt habe, das bügelt mir der Loop so weg. Oder aber ich bin zum Grillen eingeladen und esse Salat und esse Fleisch dabei. Und bei mir sind Fett und Eiweiß, also diese bösen FPE, die sind bei mir ein ganz großes Thema. Und selbst mit dem Do-it-yourself-Loop richtig Probleme gehabt, was jetzt das kommerzielle System aufgrund diesen wirklich sehr, sehr guten Algorithmus, anders kann ich das nicht sagen, ich komme morgens mit super Werten wieder raus und muss nicht irgendwelche Dreisatzberechnungen machen, so mir den FPE-Anteil meiner Nahrung, ne?
Was würden Sie denn jemand, der mit einem professionellen Loop, eben mit einem industriellen Loop startet, was würden Sie ihm sagen, was das Wichtigste ist, worauf er jetzt in seiner Therapie achten muss? Das interessiert mich ja als Arzt. Wie kann ich den dahin bringen, dass er das auch wirklich so gut umsetzt? Denn was ich sehe, ist, wenn Leute sehr zuverlässig sind, dann da habe ich einen C-Werte von 6,5 durchaus mit unproblematisch erreichbar. Aber es schaffen nicht alle. Und da fragt mich, was Sie so als Expertin sagen, was ist das Wichtigste? Auf was muss ich meinen Fokus legen? Denn das ist ja oft das Problem, dass Menschen mit zu vielen vielen Dingen überfordert sind und dass, wenn sie sich auf Wesentliches konzentrieren, sie das vielleicht das bessere Ergebnis hätten. Und was würden Sie da so meinen, was das Wichtigste wäre?
Also das zunächst ist erstmal das Wichtigste, es gibt ja unterschiedliche AID-Systeme, aber die haben alle gemein, dass man dass die Grundeingaben passen müssen, also dass man da gut vorbereitet gemeinsam mit seinem Diabetes-Team, ne, da startet und hinterher meint, weil irgendwelche Anzeigen auf dem Handy oder auf der Pumpe irgendwie komisch sind, dass man meint, oh, da funke ich aber jetzt mal rein, das ist doch viel zu viel Insulin oder es ist doch viel zu wenig Insulin. Und quasi dem Algorithmus da reinfunkt.
Vertraut.
Also da ist Vertrauen, spielt da eine Rolle. Und da kann ich Ihnen sagen, gerade dieser Umstieg war vom Do-it-yourself-System auf diesen kommerziellen Loop war für mich schwierig, weil ich gedacht habe, oh Gott, was macht das System denn da jetzt? Und warum habe ich denn jetzt eine Insulinabgabe von einer Anzeige von 8 Einheiten in einer Stunde? Ne? Dass das Ganze vielleicht nur für 3 Minuten so läuft und der dann wieder den nächsten Wert kriegt, darf man dann nicht außer Acht lassen. Ne?
Ja, das ist ein Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich so das Gefühl. Müssten wir auch vielleicht noch mehr mal den Fokus drauf legen, die Patienten da ins Vertrauen zu bringen. Und das wäre noch ein Punkt für Sie. Wie halten Sie es mit der KE-Abgabe? Ist das wichtig, dass ich das genau bestimme und lieber warte und dann exakt eingebe? Oder was sind Ihre Erfahrungen?
Also so die Kohlenhydratangabe ist absolut wichtig. Und es kann auch zum Beispiel nicht ersetzen, dass man ab und zu mal seine Lebensmittel überprüft. Weil so ein Bäckerbrötchen sieht zwar optisch gleich aus, aber ne, kann unterschiedlich wiegen. Sie müssen dann eine neue Berechnung im Grunde genommen, also das, was Sie im Grunde genommen immer machen, egal mit welcher Therapie sie unterwegs sind.
Ja, ne?
Das so überprüfen. Oder auch mal so Lebensmittel, die sie schon seit ihrer Kindheit essen, mal überprüfen. Also ich hab da ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich nicht direkt frühstücke, weil es noch irgendwie ganz früh morgens ist, dann esse ich mir schon mal ganz gerne so einen Zwieback, den tunke ich in Kaffee. Und ich habe mich dann gewundert, warum dann der Wert so eskaliert ist. Und dann habe ich irgendwann auch mal auf dem Frühstückstisch die Packung noch stehen gehabt und habe die einfach mal umgedreht. Dann habe ich gedacht, meine Güte, warum ist denn da so viel Zucker drin?
Ja, weil die mehr Zucker reintun heute.
Genau, weil die mehr Zucker reintun. Und das können Sie jetzt auf alle möglichen, nehmen Sie einen Naturjoghurt, wo Sie denken, oh ja, ist ja ein Naturjoghurt. Ne? Ja, was da heutzutage, es sind so viele Lebensmittel die sich verändert haben im Laufe der Zeit.
Ja.
Und das nicht bei neuen Herstellern, die plötzlich auf den Markt kommen, sondern die bekannten Marken, die wir wirklich alle schon seit Kindheitsbeinen kennen. Ne?
Ja, ja.
Und das ist ja auch eine Geschichte, das ist wieder so eine so typübergreifend. Da ist es völlig unentscheidend, ob sie Typ 1, Typ 2 mit oder ohne Insulin unterwegs sind.
Ja. Ne?
Das sind dann so solche Quellen, die man immer im Blick haben muss, so Fehlerquellen. Ne?
Ja. Ja, und wie halten Sie es mit dem Spritzessabstand? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, so kleine Fehler verzeiht der Luke schon mal.
Ja, ich habe tatsächlich wenig Spritzessabstand. Das mache ich wirklich also von Mahlzeiten. Wenn ein ganz wenig Fettanteil in meiner Mahlzeit ist, mache ich 15 Minuten.
Ja.
Ansonsten mache ich keinen.
Aber Sie halten es auch für wichtig, vor dem Essen abzugeben? Oder spielt das bei Ihnen eher keine so eine große Rolle?
Ja, also auch das kann ich, also ich gebe zu 90% meinen Bolus vorm Essen ab. Also, also die Ausnahmen sind eben halt Ausgangswert, ne? Wenn der eben wenn der so an der untersten Schwelle liegt oder eben halt so diese Klassiker Buffet essen, ne, wo man dann denkt, ach, machst du mal einen Teil, weiß ja gar nicht, wie viel du essen möchtest oder wie viel Hunger du überhaupt hast, ne? Also ja.
Da, aber ansonsten halten sie das schon so, dass sie versuchen, davor abzugeben.
Ja.
Weil das ist so in meiner Erfahrung, habe ich so das Gefühl, dass das oft schief geht, wenn man zu lang wartet mit der Bolusabgabe, dass man dann hinterher auch wieder ziemlich tief kommt.
Ich habe es tatsächlich auch, mir ist es schon passiert, wenn ich nicht vorher abgebe, man ist ja auch nur ein Mensch, ich habe es schon vergessen. Ja. Aber da kommt dann auch wieder der Sensor ins Spiel, ne? Weil spätestens da merkt man das dann auch sehr schnell, dass da irgendwas doch nach Kontrolle schreit.
Ich habe gelesen, Sie sind dann von einer zweiten Autoimmunerkrankung heimgesucht worden.
Ja, genau.
Und wie klappt das im Zusammenhang mit dem Diabetes?
Ja, das klappt mal besser, mal schlechter. Das ist weniger auf die Medikation geschuldet, weil also Cortison ist da nicht im Spiel bei den Medikamenten, mit denen ich therapiert werde. Aber es ist dann eben halt, das sind die hohen Entzündungswerte.
Ja, also und ich darf das sagen, Sie haben noch eine Rheumaerkrankung dazu.
Genau, also so umgangssprachlich sagt man da Morbus Bechterew. Ich habe diese Wirbelsäulen-Rheuma-Geschichte und ja, und werde damit zum Glück mit Biologika behandelt. Das gibt ganz viel Lebensqualität und ohne diese Medikamente wäre ich also auch nicht mehr so beweglich, wie ich es bin. Ne? Also
ja, das habe ich auch aufmerksam gelesen. Sie machen ganz viel Sport noch selber immer.
Ja,
bin ganz viel, neidisch, das schaffe ich immer glaub, so schlecht.
Ich glaube, ganz viel ist ein bisschen übertrieben. Also so, das ist im Grunde genommen, ich versuche ganz viel an Alltagsbewegung zu machen.
Ja, so, wie sieht das aus, so als Tipp für die anderen?
Ja, laufen oder auch schon mal eine Bushaltestelle früher oder später einsteigen. Ich habe in Münster nämlich die komfortable Situation, ich wohne direkt an der Bushaltestelle. Aber so, wie gesagt, wenn das Wetter es zulässt, wirklich also auch zu laufen und die Treppe zu nehmen.
Ja, das ist, ich bin dann oft zu faul. Aber Sport machen Sie auch. Sie gehen auch regelmäßig ins Fitnessstudio,
ja,
oder?
Ja, genau. Das, seit mein Mann, der ist seit letztes Jahr im Herbst, ist der in der passiven Phase der Altersteilzeit und dann haben wir uns im Fitnesscenter angemeldet. Weil zu zweit ist es dann einfacher, auch so den Schweinehund zu besiegen. Ne?
Ja, und wie oft schaffen Sie das in der Woche? Ich bin jetzt ganz gespannt. Schlechtwissen plagt mich.
Es bleibt meistens bei ein bis zweimal.
Ja, zweimal und daneben laufen ist ja schon ganz gut, ja?
Ja, wobei mit dem Laufen, wie gesagt, das sind keine Wahnsinnstrecken, weil ich eben halt wegen einem anderen Unfall auch eine leichte Gehbehinderung habe. Aber wichtig ist mir da wirklich auch die Botschaft, nicht zu sagen, naja, dann kannst du, dann machst du besser weniger, ne? So, ne, und andersrum mit der rheumatischen Geschichte ist es wichtig, dass ich mich so viel wie möglich auch bewege. Und das ist mir also auch schon mal gesagt worden in der Rheumaklinik, wenn ich nicht so viel machen würde, würde es mir nicht so gut gehen, wie es mir geht. Also im Grunde genommen ist das so ein doppelter Gewinn. Also einmal ne, so Herz-Kreislauf-mäßig, ne? Da auch nicht abzubauen und eben halt auch diese Beweglichkeit zu erhalten.
Ja. Welche Rolle spielt für Sie so in der Motivation im Moment Ihr Umfeld, Ihre Familie, aber auch eben Selbsthilfe?
Ja, also Selbsthilfe eine immer größere. Ich bin mittlerweile, dass ich Mitglied bin, seit der Diagnose in der Patientinnenorganisation, habe ich ja schon erzählt. Aber ich bin tatsächlich seit diesem Jahr auch aktiv in der Deutschen Diabeteshilfe NRW. Da arbeite ich im Vorstand mit und auch in einer für mich sehr wichtigen Arbeitsgruppe, die sich beschäftigt mit Diabetes und Pflege.
Ah ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema.
Also gerade, wir alle wissen um die Pflegeproblematik, die alle Menschen betrifft. Aber für Menschen mit Diabetes wird es nochmal richtig, richtig schlecht, wenn die aus Altersgründen hinterher in Altenheimen leben oder auf ambulante Pflegedienste angewiesen sind. Das trifft sowohl Menschen mit Typ-2-Diabetes, aber mit Typ-1-Diabetes ist es sogar so, dass viele der Pflegekräfte sich da nicht gut mit auskennen, nicht weil die nicht motiviert sind.
Was unternehmen Sie da und was können wir unternehmen? Wir haben nämlich schon wieder eine Gemeinsamkeit. Das ist ein Thema, was mich wirklich umtreibt. Ich habe gestern für eine geistig behinderte Typ-1-Diabetikerin einen Bittelbrief an die Sozialstation geschrieben, man möge doch bitte die Spritzzeiten, den Essenszeiten der Patientin anpassen. Die wurde jeden Morgen um 6 aus dem Bett rausgestellt, da kann sie noch nicht essen, ja? Nur damit sie da gespritzt wird und kriegt um 4:30 das letzte Insulin. Ist aber eigentlich jemand, der es in den Abend rein ist.
Ja, also zwei Sachen. Man darf nicht müde werden, das in die Öffentlichkeit zu tragen und eben halt zu gucken, dass man möglichst viel Dialoge auch mit der Politik führt. In der Pflege ist es ja so, Pflege ist ja Ländersache. Und in NRW haben wir da unsere Arbeitsgruppe, die lädt dann also auch wirklich Politikerinnen und Politiker aus der Landespolitik ein.
Ja, und die folgen auch?
Nee, also die kommen, das ist im Grunde genommen, wir warten auch auf Ergebnisse, ganz klar. Also ne, da kann ich Ihnen sagen, den Durchbruch haben wir da auch nicht geschafft, aber halt nicht müde zu werden, darauf hinzuweisen und das also auch einzufordern.
Wie sehen Sie das denn im Zusammenspiel mit engagierten Ärzten? Welche Rolle spielt das für Sie, dass sich wirklich Selbsthilfe und die Beraterinnen und Diabetologen da verstärkt miteinander wieder vernetzen müssen, um das vorwärts zu treiben? Haben Sie das Gefühl, das würde helfen oder stören die eher dabei?
Nein, im Gegenteil. Das würde sehr helfen, weil gut, dass Sie das noch ansprechen, weil wir haben auch Ärztinnen und Ärzte bei uns in der Arbeitsgruppe und auch von den Pflegeteams. Wir sind da breit aufgestellt in dieser Arbeitsgruppe.
Also Sie haben auch Pflegeteams dabei, das finde ich super. Ne? Ja, das finde ich super.
Ja, weil da auch wirklich, es geht ja auch um die Forderung, die Menschen in der Pflege besser auszubilden. Die haben Bock, die möchten diese Fortbildung haben. Die möchten ja für die Menschen da sein. Ja. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Es liegt nicht an den Pflegekräften. Es liegt im Grunde genommen an den politischen Rahmenbedingungen, die in der Pflege herrschen.
Ja. Ja gut, da glaube ich, müssen wir im Nachgang an dieses Gespräch doch nochmal an unser Gespräch anknüpfen und vielleicht findet man da gemeinsame Wege. Noch eine ganz andere Frage, wenn Sie jetzt anderen Menschen mit Diabetes raten würden, wie heilt man es, dass man ein Team findet, wo man sich geborgen fühlt oder ist das überschätzt? Also wie finden Sie Wie findet ein Patient eine geeignete Behandlungseinrichtung aus Ihrer Sicht? Auf was soll er achten?
Ja, also wichtig ist wirklich, dass so eine Therapie, eine Behandlung auf Augenhöhe stattfindet. Und natürlich so in Gesprächen mit anderen, ne, jetzt gerade so in der Diabetes-Community oder auch in den Selbsthilfegruppen vor Ort, gibt es ja auch bei den Patientenverbänden, gibt es ja auch Selbsthilfegruppen, die sich so treffen, dann wirklich auch das mal offen anzusprechen, kannst du was empfehlen, ne, so. Und eben halt wirklich ganz, ganz wichtig ist, auch ein gutes Gefühl zu haben und umgekehrt aber auch dem Diabetesteam und dem Arzt oder der Ärztin gegenüber ehrlich zu sein. Es nutzt nichts, ne, wenn ich mich da hinsetze und da was schön quatsche.
Ja, aber Sie sehen es auch so, wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle, dann sollte man sich auch trauen, nochmal weiterzusuchen, oder?
Richtig. Auf jeden Fall. Das ist wirklich eine ganz wichtige Botschaft, die ich den Menschen da auch mitgeben möchte.
Ja, weil ich denke, das ist ja nicht immer so, dass ein Pärchen, was man per Zufall matcht, jetzt auch wirklich zusammenpasst.
Richtig.
Kann ich mir vorstellen. Nicht jedem muss jede Nase passen. Ja? Deshalb habe ich so gefragt, was ist für Sie vom Empfinden her, wenn Sie bei Ihrer Diabetologin drin sitzen, für Sie das Wichtigste? Was brauchen Sie von ihr?
Also ich habe zum Beispiel den Anspruch, dass ich möchte, dass die Menschen, die mich behandeln, gut fortgebildet sind, dass die auf dem neuesten Stand sind. Ne? Und und eben halt auch akzeptieren, dass bestimmte Sachen für mich in Frage kommen oder nicht für mich in Frage kommen. Es nutzt ihnen irgendwie kein Arzt oder keine Ärztin was, die jemanden zu einer Therapie drängen will, weil es nicht funktioniert, ne?
Ja, ich finde, das ist ganz wichtig, dass Sie das nochmal betonen. Das ist auch, glaube ich, für uns von der ärztlichen Seite immer wieder wichtig zu begreifen, dass man von der Therapie zu 100% überzeugt sein kann, aber dass sie dem Patienten dann doch nicht gut tut, weil sie nicht zu ihm passt. Ja, also das empfinden Sie schon auch so, dass das wichtig ist, dass der Patient am Schluss des Tages seine Therapie macht.
Weil im Grunde genommen der Arzt oder das Ärztin-Diabetes-Team lebt ja nicht mit der Erkrankung. Man selber lebt ja damit. Und je besser man sich da auch mit auseinandersetzt und je besser man selber informiert ist, je besser läuft es auch dann persönlich.
Ja. Was können wir von unserer fachlichen Seite noch her tun, um die Selbsthilfe zu stärken? Ich habe schon so viele Vorträge gehalten und so viel getan und gemacht und irgendwie kommen in die Gruppen vor Ort immer weniger Leute. Das ist was mich sehr bedrückt. Was fände man für einen Ansatz?
Also ein guter Ansatz ist, dass Menschen überhaupt wissen, dass es Selbsthilfegruppen gibt, weil ich glaube, dass nicht mal alle so informiert sind. Und die Angebote in der Region, wo sie gerade leben, kennen.
Und dafür eher eine persönliche Ansprache, weil Plakate hängen ja auch immer aus.
Ja, also wirklich persönliche Ansprache und sofern vorhanden vielleicht noch eine Infobroschüre mitgeben. Aber die persönliche Ansprache kann nichts ersetzen.
Ja. Ja, Mensch, das war ein super tolles Gespräch. Vielen Dank, Frau Thiemann. Ich hoffe, wir können mal anknüpfen da dran.
Ja.
Im wahren Leben, vielleicht auf dem Diabeteskongress oder so.
Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie in Leipzig sind.
Ja, ich werde in Leipzig sein.
Ja, ich auch.
Ja, schön. Dann vielleicht haben wir da mal die Chance, dass wir uns am DDG-Stand oder sowas treffen.
Ja.
Oder hat der Landesverband da auch einen
Interesse? Wir haben vom Landesverband NRW, wir haben da einen Stand und den werde ich nämlich auch betreuen. Und dann werden wir uns finden.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die tolle Mittagspause. Und dann müssen wir beide jetzt wieder arbeiten. Ne?
Ja, ich danke Ihnen. Ne? Und ja, Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Alles Gute.
Ja,
tschüss.
Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org diabetes-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen kommt dann schon unsere letzte Folge der 4. Staffel. In der sprechen dann Jürgen Georgi, der viele Jahre in der Diabetes-Selbsthilfe aktiv war, und Dr. Matthias Kaltheuner über die Herausforderungen des Lebens mit Diabetes im Beruf und als Rentner. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go, dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.